Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder heute Abend mal am Dienstag, sonst kennen wir uns. Am Montag will ich doch hoffen, Ingmar Stadelmann ist unterwegs und deswegen meine Wenigkeit heute auch mit ganz anderen Themen als die, über die Ingmar so mit euch redet. Natürlich was Politisches. Wir reden heute über den IS-Krieg, denn es ist Krieg. Man muss es echt einen Krieg nennen. In Syrien, im Irak, der sogenannte IS, der Islamische Staat, wie er sich selbst nennt, der kämpft. Er kämpft für ein Kalifat und er kämpft gegen alle, kann man eigentlich sagen, gegen Kurden, gegen Christen, gegen Andersgläubige, und eine Allianz unter Führung der USA fliegt seit einer Weile, jetzt nachdem man es lange ignoriert hat und nicht so richtig drauf reagiert hat, und so fliegt jetzt Luftangriffe gegen IS und unterstützt auch die kurdischen Kämpfer. Kobane oder Kobani ist mittlerweile ein Ort, eine Stadt, die wir alle kennen, auch wenn wahrscheinlich vor diesem Krieg kaum jemand von uns die kannte und so, denn dort sind die Kämpfe im Moment am vehementesten, aber nicht nur dort wird gekämpft. Die Kämpfe spannen sich wirklich auf mittlerweile ganz schön großes Territorium im Irak, in Syrien. Deutschland liefert Waffen an kurdische Kämpfer in der Region. Auch darüber haben wir schon mal diskutiert hier im Blue Moon. Auch darüber wurde in der Gesellschaft diskutiert. Kann das sein? Soll das sein? Wo landen dann diese Waffen und so? Ja, und der Konflikt geht weiter und aktuell schauen alle auf die Türkei. Denn für die Türkei sind die meisten kurdischen Truppen, werden wir im Laufe der Sendung bestimmt noch zu kommen, wie unterschiedlich die Kurden aus der Türkei, aus dem Irak, aus Syrien, überall dort gibt es ja Kurden, von der Türkei bewertet werden. Aber die meisten kurdischen Truppen sind für die Türkei Terrororganisationen. Deswegen sagte die Türkei bislang, nee, haben wir eigentlich so nichts mit zu tun, und es kommen immer wieder die Vorwürfe, die Türkei hätte eher indirekt den Islamischen Staat unterstützt, als jetzt die kurdischen Kämpfer, die gegen den Islamischen Staat kämpfen. Und derweil, während ich das sage und während das alles passiert, sterben immer mehr Menschen und Zivilisten. Und jetzt?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Was nun tun in diesem Krieg, in diesem Konflikt? Bodentruppen schicken, ein UN-Mandat erzwingen oder erlangen vielmehr, mehr Waffen schicken? Und was sagt ihr zum Verhalten der Türkei? Was würdet ihr denen empfehlen? Was würdet ihr dafür eine kluge Politik halten? Also eure Meinung zum IS-Krieg, so möchte ich es mal nennen, ist gefragt in den kommenden 3 Stunden, denn ab 23 Uhr heißt das Ding hier Late Line und es gibt eine Stunde Talk mehr für euch Fritz-Hörerinnen und Hörer. 0331 70 97 110, das ist unsere Nummer. Ich lade euch ein, eure Meinung kundzutun. Solltet ihr jetzt denken, Alter, dieser Konflikt, und du erwartest jetzt von mir, dass ich das hier alles genau erkläre und genau weiß, in diesem Konflikt, wo es ungefähr 8, 9 verschiedene beteiligte Parteien gibt, wo ja auch nebenbei übrigens in Syrien auch noch ein ganz anderer Bürgerkrieg seit Jahren herrscht und so. Nein, erwarte ich natürlich nicht und erwarte ich auch nicht von mir selbst, aber wir alle wissen ein bisschen was, wir haben ein bisschen was oder ein bisschen mehr gelesen, gesehen, in der Tagesschau, im Internet, in der Zeitung, wo auch immer und so, und ich glaube, durch ein gemeinsames Gespräch, Diskussion und so können wir da alle eigentlich am Ende nur schlauer werden, um diesen Konflikt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen und auch bewerten zu können. Also meldet euch, redet mit 0331 70 97 110. Geht gleich los mit Stefan aus Weiden. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über den Krieg des IS, so nenne ich das mal, diesen Konflikt, weiß nicht, wie ihr das benennen würdet, reden möchte mit euch. 0331 70 97 110, die Nummer. Ich lade euch herzlich ein mit euren Meinungen, mit euren Gedankengefühlen, mit euren Einschätzungen, mit euren Fragen auch zu diesem Konflikt, der aktuell, würde ich sagen, das Weltgeschehen bestimmt. Klar, gibt noch ein paar andere große Konflikte, wie zum Beispiel Konflikt mit Russland, Ukraine-Konflikt und auch noch andere Sachen, Ebola, auch ein großes Thema in der Welt und so. Aber wenn man jetzt so von kriegerischen Auseinandersetzungen ausgeht und sich auch anschaut, wie viel Einfluss das auf die restliche Welt hat, welche Auswirkungen das hat, kann man, glaube ich, schon sagen, dass das, was da im Moment im Norden von Irak und in Syrien, nicht nur im Norden von Irak, passiert, dass das schon ganz, ganz groß Wellen schlägt und dass es im Moment, so scheint es zumindest, noch so eine relative Ratlosigkeit gibt, auch bei anderen Staaten in der Welt, wie jetzt eigentlich korrekt darauf reagieren. Was ist jetzt eine Strategie? Was könnte jetzt eine rote Linie sein und so? Klar, die USA fliegen Luftangriffe gegen Stellungen des IS mit anderen Verbündeten zusammen und so, aber, und das erscheint mir ehrlich gesagt, sag ich mal ganz am Anfang der Sendung auch so unbegreiflich, reicht nicht. Also reicht nicht. Man kann, und da sind sich auch Militärexperten einig, diese Armee, ja, diese offensichtlich super gut ausgerüstete Armee vom IS, gar nicht aus der Luft besiegen. Wo man jetzt so als Laie doch denkt, wenn die da mit Flugzeugen und Bomben und so, wer soll das denn überleben und so. Also wenn wir genauer hinschauen, ist es völlig irre, was da passiert. Tausende Krieger, die alles niedermähen, was sich ihnen nicht ergibt, was sich ihnen nicht unterwirft, die ein Kalifat errichten wollen. Gotteskrieger, die das Ganze auch noch im Namen einer Religion, im Namen des Islam machen. Und das aber an der Grenze zum NATO-Mitglied Türkei. Und jetzt sagen aktuell viele Leute, ja Türkei, ihr müsst da rein, ihr müsst da nach Syrien, zumindest ihr müsst da intervenieren, ihr müsst die Bodentruppen schicken. Und die Türkei sagt, was wir und so und was, wir halten uns da völlig raus. Nein, wenn wir irgendwas machen, dann noch zusätzlich die PKK bekämpfen, eine kurdische Organisation, die als Terrororganisation verboten ist in weiten Teilen der westlichen Welt und so. Also, und ansonsten mischen wir uns da gar nicht ein. Geht auch nicht, kann die Türkei wahrscheinlich auch nicht durchhalten, diese Linie. Aber die Frage ist schon, was nun? Und deswegen fühlt euch eingeladen, mitzureden über diese Sache.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Hi Stefan aus Weiden, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Abend.
Stefan, hast du das Gefühl, dass du im Groben durch diesen Krieg, durch diesen kriegerischen Konflikt, den es dort gibt, durchsteigst?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Im Groben vielleicht. Du hast gerade über die USA gesprochen, die ja jetzt mit Bombenangriffen versucht, die IS zumindest aus Kobane fernzuhalten. Grundsätzlich ist es natürlich so, das merkt man auch wieder, wie westliche Propaganda funktioniert, denn man müsste sich mal darüber unterhalten, wer IS überhaupt möglich gemacht hat. Und da kommen wir auch, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, vielleicht nicht mal so lange, kommen wir auch wieder bei Amerika an, die damals ja den Fake-Krieg gegen die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein geführt haben. Hm. Und jetzt ist die Lage da unten, ich nenne es mal ganz salopp, ziemlich problematisch. Saddam Hussein mit Sicherheit kein Waisenknabe, aber es ist schwierig auszudrücken, aber ich denke mal unter dem, er hatte das noch zumindest so halbwegs im Griff. Wir erleben ja hier einen Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. Wir haben dann noch Jesiden, Kurden und so weiter und so fort mit im Boot.
Die Jesiden sind Kurden. Aber
sind
ja.
Auch Kurden, ja. Und jetzt dadurch, dass halt eben Saddam Hussein entfernt worden ist, jetzt auch die Amerikaner weg sind. Und aus meiner Sicht haben die da eine komplette Region komplett destabilisiert und spielen sich jetzt halt wieder als Retter in der Not auf.
Du würdest es schon sagen, also ja, ich verstehe deine Einschätzung. Ich teile sie an der Stelle nicht, dass sie sich als Retter in der Not aufspielen, sondern dass sie im Gegenteil überhaupt keinen Bock haben, diesen Krieg zu führen. Aber können wir noch drüber reden? Aber nochmal zu der Verantwortung. Was ist in deinen Augen passiert, dass du sagst, im Prinzip ist dieser Krieg, den die USA gegen das Hussein-Regime geführt haben, verantwortlich dafür, dass es jetzt den Islamischen Staat gibt? Da liegen immerhin viele Jahre zwischen.
Naja, so viele Jahre sind da nicht dazwischen. Also ich glaube, Hussein, die Hinrichtung war 2006, also so lange ist es noch nicht her. Und es sind natürlich in typischer US-Manier dann diverse Fehler gemacht worden, da ja Saddam Hussein auch aus dem sunnitischen Bereich kam. Hat man dann in vorauseilendem Gehorsam eine Regierung im Irak gebildet, die halt hauptsächlich aus Schiiten besteht und die diese Volksgruppe natürlich massivst bevorteilt. Und auch sowas ist natürlich, wenn man ein Land, ob man das jetzt befreit, erobert, wie auch immer, wenn man da eine neue Regierung installiert, dann sollte man auf sowas halt eben Rücksicht nehmen. Das ist nicht passiert und es ist klar, dass natürlich da der Nährboden für sowas auch entstanden ist.
Aber der IS, IS ist ja eine sunnitische Terrororganisation, also eine salafistische. Genau. Und der Irak ist ein mehrheitlich sunnitisches Land, in dem aber auch relativ viele Schiiten leben.
Korrekt.
Und diese Schiiten, also ich weiß es auch nicht alles wie aus der Pistole geschossen, aber wir haben anscheinend beide ein bisschen was gelesen, deswegen können wir uns vielleicht abgleichen. Aber das heißt aber, Hussein hat die Schiiten unterdrückt, dann kamen die Amerikaner haben Hussein gestürzt, haben was? Dann einen Al-Maliki, einen sehr schwachen Ministerpräsidenten installiert, wenn man so möchte, aus dem schiitischen Bereich.
Richtig.
Woraufhin?
Und dann eben, woraufhin natürlich, also nicht nur den Ministerpräsidenten, also die ganze Regierung ist im Endeffekt pro-schiitisch gewesen, nenne ich es jetzt mal. Und das hat natürlich dann zu diverser Frustration im sunnitischen Bereich geführt. Und da ist natürlich, wenn man dann mit einem Glaubenskrieg kommt, Sunniten und Schiiten, das ist da unten ein jahrhundertealter Konflikt und ist natürlich dann da auf fruchtbaren Boden gefallen. Also man hätte das vielleicht verhindern können, wenn man da auch die Sunniten, obwohl Hussein aus dem Bereich eben kam, eher mit eingebunden hätte. hätte man da vielleicht das ein bisschen abschwächen können. Wie das dann gelaufen wäre, ist jetzt reine Fiktion. Das ist ja jetzt nur Spekulation im Endeffekt.
El Maliki ist ja jetzt zurückgetreten und es gibt jetzt einen neuen Ministerpräsidenten, der ja sozusagen angetreten ist, eine Einheitsregierung zu bilden, also den Irak als Vielvölkerstaat sozusagen anzuerkennen. Da gibt es verschiedene Glaubensrichtungen und so und wir versuchen mal, die alle unter einen Hut zu bringen. Da war, wenn ich das richtig beobachte, die Weltöffentlichkeit erstmal so ein bisschen erleichtert, dass al-Maliki weg ist und es zumindest jetzt jemanden gibt, der das versuchen möchte und gar nicht erst, damit anfangen will. Teilst du diese Einschätzung?
Es kommt halt reichlich spät. Da ist das Ding eigentlich schon gelaufen gewesen. Wir haben ja auch Syrien ist ja komplett destabilisiert worden, weil eben die westlichen Regierungen weitestgehend eben gemeint haben, das syrische Volk macht jetzt auch den arabischen Frühling mit und stürzt Assad. Wie viele da wirklich bei der Freien Syrischen Armee und den ganzen anderen Gruppen, die es da eben gibt, dann tatsächlich das syrische Volk sind, in Anführungsstrichen, das sei mal dahingestellt.
Wo die Freie Syrische Armee ja noch das vertrauenswürdigste Element in diesem Bürgerkrieg ist, Assad-Opposition, oder?
Das ist ja immer Ansichtssache.
Frage ich, oder? Also das, also auch.
Ja gut. Grundsätzlich ist es so, das ist bei Hussein, bei Kim Jong-un, Kim Jong-il, bei Assad, das sind grundsätzlich in der westlichen Propaganda immer alles Diktatoren und Despoten. Das war auch bei Gaddafi so und so weiter und so fort. Also jeder, der nicht auf westlicher Linie ist, ist grundsätzlich immer Diktator.
Aber Gaddafi, Hussein und Assad sind und waren Diktatoren. Also
in der westlichen Propaganda mag das so sein. Wir haben es auch in der Ukraine gesehen.
Auch außerhalb. Gab ja in diesen Ländern keine Struktur, die es möglich gemacht hätten, dieses Regime auf einem demokratischen Wege abzuwählen. Also würde ich das jetzt schon als Diktatur werten?
Naja, wie ist denn die Regierung in der Ukraine abgewählt worden? Doch auch nicht. Also es geht auch durchaus ohne Wahlen. Das hat man in der Ukraine gesehen. Auch vom Westen forciert, ist also auch durchaus mitverantwortlich für das, was in der Ukraine passiert. Wo ja auch ein Diktator eben dann gestürzt worden ist. Da hat man auch nicht mehr abwarten können, bis dann die Superdemokraten aus dem Westen hätten ja auch nicht mehr so lange warten müssen bis zu den Wahlen. Mhm. Aber das wollte man dann schneller regeln. Man hat es in der Türkei gesehen mit Erdogan. Gab es auch massive Proteste und er ist jetzt trotzdem mit 60% plus X wieder gewählt worden.
Ja, die haben den auch gewählt. Also gut, Wahlfälschungen werden spekuliert und so, aber seine Partei wurde gewählt.
Ja, also aber es zeigt ja, dass es durchaus auch ohne demokratische Wahlen ginge, wenn man das denn will. Aber grundsätzlich solche Bewertungen von Staatsformen, die... Es ist immer schwierig, weil wir halt eben in der westlichen Welt leben. Im Assad-Regime ist bestimmt die USA und die Israel sind da auch nicht die wunderbaren Superdemokratien, sondern da wird auch in gleicher Art und Weise dann eben das anders dargestellt. Also man muss schon immer versuchen, da ein objektives Bild zu machen.
Also ich finde, man kann durchaus darüber diskutieren, ob der sogenannte Westen eine kluge Politik gemacht hat in Sachen Hussein, Assad, Gaddafi und nicht wohlmöglich auch eine doppelbödige oftmals und alles dergleichen mehr. Okay, aber jetzt zu sagen, dass diese Staaten ja nun gar nicht so diktatorisch organisiert waren und so, also dagegen würde ich mich dann doch nochmal verwehren. Also wenn du es vergleichst mit den USA und mit Israel, wenn du dir anguckst, wie viele Regierungen es in Israel gab und was die auch für verschiedene Ausrichtungen hatten und wo die so standen, das klingt schon wesentlich demokratischer als 22 Jahre einen Typen, der seine Macht auf keinen Fall, egal was die Leute tun und wie die demonstrieren, abgeben will, oder?
Das würde ich jetzt mal an einer Stelle die Palästinenser fragen da unten, ob die das teilen, was du da jetzt gerade gesagt hast.
Nein, ich rede ja nicht über Palästina, ich rede ja über Israel. Also du
über den Staat Israel, der ja so viele stabile Regierungen hat und wo alles so super ist. Auch das kann man anders sehen. Man muss sowas immer relativ betrachten. Das ist, wie gesagt, in Westpropaganda ist Israel das arme Opfer, das von Hamas und Fatah beschossen wird.
Wir reden jetzt darüber, was ist eine Demokratie und was ist eine Diktatur. Ich rede nicht darüber, über Israels Politik, die sie machen. Ich sage nur, wie ist dieser Staat organisiert. Und wenn ich mir das anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass in Israel und den Vereinigten Staaten, da herrschen parlamentarische Demokratien und in gewissen Rahmen kann das Volk seine Regierung selbst bestimmen. Das ist in Ländern wie Libyen anders gewesen, das ist in Syrien anders und anders gewesen, oder? Würdest du da was gegen sagen?
Naja, grundsätzlich besteht ein Staat nie, wenn das Volk mit 80%iger Mehrheit jetzt da dagegen ist. Ganz egal, ob das jetzt eine Demokratie oder eine Diktatur oder wie man immer das nennen möchte, irgendeine Alleinherrschaft. Also das geht nicht. Man kann keinen Staat führen, wenn nicht ein größerer Teil der Bevölkerung dahinter steht. Also das halte ich für westliche Fiktion, dass man quasi mit 30 Mann den Staat führt, wo 100% der Bevölkerung dagegen sind. Also das ist Quatsch. Man muss das schon versuchen, richtig einzustufen. Und man sieht ja jetzt auch in Ägypten, nachdem das jetzt Mubarak weg war, auch da ist der Bürgerkrieg ausgebrochen. Auch der nachfolgende Präsident hatte dann mit der Muslimbruderschaft zu kämpfen, die immer noch hinter Mubarak stand und so weiter und so fort. Also so einfach ist das nicht, dass man sagt, das ist jetzt ein Diktator und der unterdrückt das komplette Volk und keiner will den eigentlich haben. Das ist, wie gesagt, westliche Propaganda, aber ob das jetzt unbedingt Realität ist, wage ich mal stark zu bezweifeln.
Gut, haben wir beide, glaube ich, unseren Standpunkt klar gemacht. Können wir ja an der Stelle mal so stehen lassen. Stefan, was jetzt? Was jetzt in diesem Konflikt, bei dir, in diesem Krieg?
Das ist die große Frage. Also man muss die Türkei verstehen, die natürlich keine Lust hat, irgendwelche Territorien an die Kurden abzugeben, da er natürlich da auch nicht helfen will. Der IS, gut, aus deren Sicht, das Weltbild, das ich jetzt nicht wirklich teile, es dürfte klar sein, aber die vertreten auch, die glauben an das, was sie da machen und ziehen das halt durch. Es ist ganz, ganz schwierig. Ich kann da auch zu nichts raten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich wüsste nicht, was man jetzt da machen soll. Man kann natürlich mit Bodentruppen rein. Man wird dann da wieder den gleichen Guerillakrieg führen, den man in Afghanistan und so weiter und so fort schon hat. Denn das sind alles Überzeugungstäter da unten und die werden ja auch dann damit nicht aufhören.
Ja.
Denen ist es ja technisch gesehen auch egal, ob sie jetzt raufgehen oder nicht. Wenn du jetzt da beim Angriff stirbst, dann kommst du ins Paradies und wenn du Kobane eroberst, hast du gewonnen. Ist ja beides super.
Astreine Win-Win-Situation.
Ja, von dem her, es ist extrem schwierig. Auch die ganze Syrien-Problematik haben wir ja nicht nur die Freie Syrische Armee, wir haben ja auch Al-Nusra und Co. mit dabei, die hat sich teilweise mal verbünden. Dann haben wir Hisbollah aus dem Libanon, die an Assad-Seite stehen. Also wie gesagt, das Thema da unten ist eine der Fragen, die ich nicht beantworten kann, was man jetzt da am schlauesten macht.
Okay, aber es gibt Leute, die müssen das jetzt beantworten, ne? Weil also es verlangt offensichtlich nach irgendeiner Art von Action. Wenn man es einfach so lässt, dann heißt das, man schaut weiter zu, wie eine Terrororganisation und das IS eine Terrororganisation ist. Darüber sind wahrscheinlich sogar wir beide uns einig, Stefan.
Ja, was heißt Terrororganisation?
Naja,
die haben halt ihren Glauben, die glauben, dass der Glaube so ausgelegt werden muss, dass man halt Leuten, die ungläubig sind, die Köpfe abbrennt.
Das würde ich Terror nennen.
Das kann man durchaus Terror nennen. Man hat aber auch in Deutschland irgendwann mal Hexen verbrannt, weil man gedacht hat, die machen schlimme Sachen. Also man ist nirgendwo davor gefeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie alle unterbelichtet sind da unten, aber die glauben halt an verrückte Sachen, die für uns nicht nachvollziehbar sind.
Naja, aber sie töten ja Unbeteiligte aus diesem Glauben heraus. Also ich meine, gewisse eigene Werte muss man doch haben, um die Taten anderer zu beurteilen, oder? Ich meine, klar lässt sich alles historisch rechtfertigen und auch vieles miteinander vergleichen, aber du wirst doch eigene Werte haben, wo du sagst, nein, das, was die machen, das stimmt mit deinen Werten einfach sowas von gar nicht überein.
Selbstverständlich nicht überein.
Ja, weil aber jetzt so ein Hauch von Verständnis, so ja, man muss das auch so lassen und in der Region ticken sie nun mal anders.
Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber okay. Man muss natürlich immer, wir haben unsere Wertvorstellungen, die haben ihre. Ich finde es immer etwas, das soll jetzt nicht falsch klingen, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich finde es immer ein bisschen kritisch, wenn wir sagen, naja, friedliche Zusammenleben, alles super bei uns und so wie es wir machen, ist absolut korrekt und wir sind voll super und die da unten, die sind alle ein bisschen unterbelichtet und so weiter.
Das ist natürlich sehr chauvinistisch, das ist keine Frage. Aber ich meine, zu sagen, man darf Leute nicht töten, egal aus welchen Motiven, Punkt. Das ist ein universeller, unverrückbarer Wert, egal wo man sich aufhält und wie die Regierungs- und Staatsform und was auch immer gerade aussieht, oder?
Also auch die USA haben eine Todesliste mit gesuchten, in Anführungsstrichen Terroristen. Das müssen nicht immer Terroristen sein, die überall auf der Welt getötet werden dürfen.
Würde ich ähnlich verurteilen. Das ändert ja nichts an der Bewertung von dem, was dort passiert, dass andere Staaten ähnliches machen.
Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt der große Freund der Todesstrafe. Auch die gibt es in genügend Ländern noch. Ja, das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz schwieriges Thema, darüber zu diskutieren.
Mir hat es große Freude gemacht, mit dir darüber zu diskutieren, Stefan. Danke.
Freut mich. Ich wünsche dir noch viel Spaß.
Alles klar. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Stefan aus Weiden mit seiner, doch rigorosen Haltung teilweise diesem ganzen Konflikt, diesem Krieg gegenüber. Aber man hat gehört, er hat sich dafür interessiert und interessiert sich dafür, hat sich ein bisschen belesen. Und ich lade auch euch ein, wie belesen auch immer ihr seid, bisschen mehr, bisschen weniger mit euren Meinungen, mit euren Fragen, mit euren Gedanken und Haltungen. Wir reden heute im Blue Moon und gleich ab 11 in der Late Line über den IS-Krieg.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Jakob, hallo.
Ja?
Jakob.
Gutes Thema. Komm her.
Jakob, ich verstehe gar nicht, ich höre, dass da ist jemand dran, aber es klingt so nach Weltraum. Was sagt mein Redakteur dazu? Mario, sag mir noch mal was. Geht nicht? Mario, ich stell dir den Jakob noch mal raus, vielleicht könnt ihr beide dann noch was dealen. Jakob, falls du Radio hörst, Festnetz oder mal ein paar Meter weiter weggehen oder oben auf den Dachstuhl setzen oder so. So geht's auf jeden Fall nicht. Hallo Norman aus Cottbus, sei gegrüßt.
Hallo.
Norman, hast du dieses erste Gespräch, was ich mit Stefan geführt habe, verfolgt jetzt am Telefon?
Ja, so circa zu 55%.
Okay. Wo wollen wir anfangen? Bei dem, was jetzt ist oder bei dem, wo es herkommt, nach deiner Meinung?
Ich denke, dass es ein hausgemachtes Problem ist, was die IS so schlagkräftig gemacht hat. Also meines Erachtens, nachdem die USA damals rausgegangen ist, quasi aus dem Irak, haben die natürlich extrem viel Material hinterlassen. Material, was speziell angefertigt wurde, sprich auch diese Humvees und spezielle LKWs, die nur für diese Wüstengeschichten angefertigt wurden. Die haben sie dann natürlich auch hinterlassen. Womit keiner gerechnet hatte, meines Erachtens, war, dass diese irakische Armee überrannt wurde vom IS. Ne, und das ist auch, glaube ich, meine persönliche Meinung, warum Deutschland bzw. die USA jetzt gerade da sehr, sehr versiert ist, größere Waffen zu liefern. Also
sehr reserviert, also meinst du? Ich hab das Wort nicht ganz verstanden. Was,
also nee, also warum jetzt zum Beispiel Deutschland oder beziehungsweise sämtliche NATO-Mächte sehr daran interessiert sind, dass größere Waffen Richtung dem Irak gesandt werden. Also
okay, sind die das echt? Okay.
Zum Beispiel diese gepanzerten Fahrzeuge, die damals zurückgelassen wurden, da kann man teilweise wirklich mit einer Kalaschnikow davor stehen, eine halbe Stunde, ohne irgendwelchen Schaden anzurichten. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum da eine Milan hin muss. Weil diese Fahrzeuge müssen einfach mal, man muss die Dinger bekämpft wissen.
Okay, also das heißt also, du hast dafür aus militärischer Sicht, man hört, du bist, was Militaria angeht, durchaus ein bisschen bewandert, Verständnis dafür, dass diese Waffen, die jetzt eben geliefert werden sollten an kurdische Kämpfer,
ja,
dass das also so passiert. Also ist notwendig.
Ja, also wir haben ganz unbewusst eine Minderheit bewaffnet. Eine Minderheit, wo wir jetzt gerade diese Auswirkungen gar nicht erfassen können in diesem Moment.
Welche Minderheit meinst du?
Egal, welche Minderheit da aufgestiegen wäre. Also jetzt in diesem Moment ist es wirklich diese islamischen Extremisten. Welcher Hintergrund immer dahinter steht, mag völlig ungeachtet. Aber wie man da jetzt militärisch drauf reagiert, das ist ganz, ganz haarig, meines Erachtens.
Also ich finde es nach wie vor erstaunlich, auch wenn man jetzt immer mehr darüber hört und erfährt und so, ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass wie aus dem Nichts, ja, also wenn man die große Berichterstattung zumindest nimmt, wie aus dem Nichts da diese Armee kommt, dieser islamische Staat mit tausenden von Kämpfern und anscheinend auch gut ausgerüstet, logistisch klug und so, also die führen da ja keinen Stümperkrieg irgendwie mit Macheten und Mistgabeln, sondern das ist anscheinend eine Armee, die wahnsinnig schlagkräftig ist. Und wo kommt sowas her auf einmal? Also ist doch irre, oder?
Aus der irakischen Armee damals. Also die haben wirklich diese irakische Armee, lassen wir mal von 500 Leuten 35 Extremisten sein, die sich damit reingestellt haben. Damit lässt sich eine Armee wunderbar überrennen und das Militärmaterial lässt sich wunderbar übernehmen, meines Erachtens. Wie man da jetzt, oder was heißt, das ist ein hausgemachtes Problem. Wirklich. Also, ich wüsste jetzt auch aus dem Stegreif nicht mit Bodentruppen oder sonst irgendwie, wie man das stoppen könnte. Also meines Erachtens ist das die ganzen Geschichten wirtschaftlich völlig isolieren.
Wirtschaftlich isolieren. Aber ich meine, niemand Also wer treibt Handel mit dem Islamischen Staat? Also wie will man die im Rahmen von bestehenden Institutionen und Bündnissen isolieren? Du kannst ja keine Sanktionen gegen die verhängen wie gegen Russland oder so. Oder so funktioniert das ja nicht.
Nee. Dieser Islamische Staat, diese komische IS, existiert für mich nicht, weil die haben weder was meines Erachtens mit dem Islam zu tun, noch mit irgendeiner Art von Form oder Staat oder irgendwie sowas in der Richtung. Das sind einfach nur, wie ich auch vorhin geschrieben habe, Verbrecher, die aus ihrer Situation heraus keine wirkliche Perspektive zu haben, bewaffnet wurden und da irgendwo mitlaufen. Haben wir alles schon mal gesehen, ne? 1939, meines Erachtens. Also das läuft so ganz, ganz, ganz so schematischen Weg mit. Meines Erachtens, habe ich ja oft erwähnt.
Das heißt also, ich finde da diese Frage ehrlich gesagt ganz interessant. Also der erste Impuls wäre natürlich, um Gottes Willen hier nicht vergleichen mit dem Dritten Reich und so, kann man auch nicht historisch, keine Frage. Aber ich habe da neulich mit einem Freund drüber diskutiert, wenn ich das kurz erzählen darf. Meine These war, Religion eignet sich hervorragend dafür, um Leute zu radikalisieren, egal welche Religion. So, sie ist nicht progressiv, sie führt eher nicht dazu, dass Leute sich emanzipieren und so. Und seine These war, ist egal. Du kannst die Religion nehmen, du kannst Nationalismus nehmen, du kannst Antisemitismus nehmen. Ist nicht so wichtig, ob das eine Religion ist. Darauf kommt es nicht an. Du brauchst nur irgendeine Ideologie. Und ist es nicht die Religion, dann ist es eine andere Ideologie. Und die impfst du den Leuten ein und daran glauben sie. Also die Religion an sich ist nicht schuld, sondern es ist einfach der Missbrauch einer beliebigen Ideologie, meinte er. Ich meinte, die Religionen bieten sich förmlich an dafür.
Ich könnte im Esel auch erzählen, dass er ein vollwertiges Pferd ist. Oder ein Muli, könnte ich ihm auch erzählen, er ist ein vollwertiges Pferd, das funktioniert nicht. Diese Religionsgeschichten, bin ich so ein bisschen skeptisch gegenüber. Also ich respektiere ja jeden, der seine Religion ausüben möchte. Ja, aber wenn es in diesen Extremismus ausartet, da muss ich auch einbremsen. Was Religion angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich nicht so wirklich die Meinung, weil ich mit vielen Religionen umgehen muss.
Na, ich denke mal, die Grenze ist nach meinem Verständnis und ich glaube nach dem Verständnis vieler auf jeden Fall da, wo man die Religion des anderen nicht mehr zulässt, nicht mehr akzeptiert oder womöglich sogar töten will, wie man da sieht. Also wenn man selbst,
Ich habe manchmal wirklich diesen Eindruck, dass Religion damals geschaffen wurde, um Dummheit einzugrenzen.
Einzugrenzen, ach so.
Mhm. Ja, also dann, um die wirklich diese Menschen, diese Kranken, ich habe es eigentlich schon, ohne mir Feinde zu machen zu wollen, dass man dann wirklich sagt, ihr lebt nach diesem Schema X aus dieser Religion heraus, egal welcher das ist, ihr habt die und die und die Regeln und damit habe ich erstmal so ein Grundregularium geschafft. Ne? Hm. Wo keiner austanzt.
Norman, was fändest du besser, wenn die Türkei sich dazu entschließt, dieser Koalition dieser Koalition von Anti-IS-Kämpfern beizutreten? Also die Türkei womöglich, weil sie eben direkt an der Grenze unmittelbar beteiligt ist, quasi mit Bodentruppen reingeht, wenn die Luftschläge intensiviert werden oder wenn es womöglich sogar eine Intervention gibt von einer Koalition, amerikanische Truppen nach Syrien oder in den Irak. Das wird kontraproduktiv sein. Also, oder?
Was denkst du? Definitiv. Und ich glaube, was der Erdogan gerade macht an der Grenze, ist abwägen von der Situation. Also der guckt sich jetzt gerade meines Erachtens aus, was ist der beste Deal? Er möchte die Kurden sich so wirklich haben und er möchte die IS auch nicht haben. Und der guckt jetzt wirklich der lässt die Nummer jetzt wirklich so extrem rankommen, bis er wirklich sieht, wo geht für mich jetzt der beste Deal raus? Hm. Machen wir uns nichts vor, die Kurden im Verlauf der Geschichte waren nicht angenehm. Ne? Also die haben immer auf irgendwas gestrebt. Und der guckt jetzt ganz, ganz klar, wo geht für mich jetzt der beste Deal raus? Der will sich in die Nummer überhaupt nicht einmischen. Würde ich jetzt auch nicht wollen, wenn ich er wäre.
Ja, obwohl da Leute sagen, er hat sich schon eingemischt, indem er indirekt so zumindest der Vorwurf dem IS das Leben ganz schön leicht gemacht hat über einen ganz schön langen Zeitraum.
Ja, es ist da steht die Schwiegermutter quasi vor der Tür. Man will sie nicht reinlassen, aber die hat den Salat mit, ne?
Ja.
Das ist ganz, ganz komisch. Also ich denke mal, der wird noch ein Weilchen gucken, also die nächsten 2 Wochen und der muss jetzt, der, also ich möchte nicht in den seiner Haut stecken, ja. Ganz ehrlich.
Norman, danke für den Anruf. Wir machen alles mal klar. Nachrichten und danach geht's weiter mit Jakob und mal gucken, mit wem noch. Schönen Abend dir.
Dankeschön. Danke
auch. Ciao. Ciao. Jakob, bist du besser verbunden jetzt?
Ja.
Wunderbar. Kurz 3 Minuten für die News und dann quatschen wir beide.
Kein Problem.
Ich lade euch weiter ein, anzurufen, mitzureden, Fragen zu stellen, eure Meinung, eure Gedanken und Gefühle kundzutun. Wir reden über den Krieg in Syrien und im Irak. Es gibt da mehrere Kriege. Wir reden über den Krieg vom sogenannten IS, vom sogenannten Islamischen Staat, der dort ein Kalifat errichten will und dem ja, militärischen und politischen Reaktionen darauf. Gleich nach dem Nachrichten weiter.
Fritz.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder und wir reden über den Krieg. Müssen wir machen. Es ist das bestimmende Thema der letzten Wochen, Monate. Der Krieg in Syrien, im Irak, der IS-Krieg, der Krieg des sogenannten Islamischen Staats. So haben sie sich selbst genannt. Zunächst hieß es ISIS. Manche nennen es auch immer noch ISIS. Ist egal, auch wie man es nennt, egal nicht, aber nicht so wichtig. Tatsache ist, dass die für ein Kalifat kämpfen und so ziemlich gegen alles, was nicht für sie ist. Tatsache ist auch, dass sie unter der sunnitischen Bevölkerung in diesen Regionen, um die es geht, gar nicht so wenig Rückhalt haben, wie man denkt, weil sie da schon so quasi staatliche Strukturen teilweise aufgebaut haben für Nahrung sorgen, für Benzin sorgen, für Waren sorgen und so. Und trotzdem werden sie natürlich bekämpft. Natürlich sage ich deswegen, weil so nach dem herrschenden Werteverständnis das nicht so in Ordnung ist, Leute umzubringen, nur weil die das nicht so glauben, wie man selber das glaubt und irgendwie eine andere Staatsform wollen. Und so haben die meisten Leute in der Welt ein anderes Verständnis dafür, wie das funktionieren könnte, so eine Staatsgründung. Also es gibt eine Allianz unter Führung der USA, die fliegt Luftangriffe gegen den IS. Deutschland liefert Waffen, bildet kurdische Kämpfer aus und so. Jetzt schauen aktuell alle auf die Türkei. Was macht die? Wie wird die sich verhalten? Ursprünglich sagte die ganze Zeit, haben wir nichts mit zu tun. Unsere Grenzen sind eh dicht. Dann sagten andere, sind sie nicht. Die sind nur für kurdische Kämpfer dicht, die helfen wollen. Für die anderen, für die IS, da habt ihr die lang genug offen gelassen für deren Waffen und deren Nachschub und so. Jetzt hat Erdogan, der türkische Präsident, ein bisschen eingelenkt und hat gesagt, ja gut, dann bringen wir kurdische Kämpfer von einem Teil in einen anderen Teil und helfen sozusagen damit, sagen wieder viele, ach, das ist nur so ein Ablenkungsmanöver, Erdogan will da nicht als Verlierer dastehen und so. Also kurzum, die Lage ist ganz schön verworren, aber ihr seid Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, die in der Welt passieren. Und wenn man auch nicht alles weiß, hat man trotzdem oft zu viel eine Meinung und die ist gefragt. Eure Meinung, eure Fragen, eure Gedanken zum IS-Krieg unter 0331 70 97 110. Jakob, jetzt aber wir beide hier.
Ja, ich teile deine Frage oder ich frage mich auch, wo die herkommen und wie die so stark, so schnell wachsen konnten, doch territorial, wo die Ausbildung her haben, wo die Waffen her haben. Diese Fragen sind alle unbeantwortet und das kann ich in der heutigen Zeit nicht nachvollziehen. Wenn wir wirklich wissen, dass Kim Jong-un gerade Verstopfung hat, dann müssen wir doch wissen, wo die herkommen, oder? Ich meine, das sind die angeblich 30.000 Soldaten, sollen sie haben.
Ja gut, also ist ja nicht so, dass man das gar nicht weiß. Also man weiß ja auch, wie die sich finanzieren. Dann dazu gibt es sehr viele Vermutungen und Spekulationen.
Ja, also,
genau, also ja. Es ist angeblich die reichste Terrororganisation der Welt.
Richtig, ja, ich ne? auch gesehen.
Mit was? 2,5, lass mich mal kurz gucken, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja, ja.
2,5 Millionen US-Dollar verdienen die angeblich am Tag durch den Verkauf von Öl. Auf den Ölfeldern, die sie kontrollieren.
Ja.
Es ist aber jetzt weniger geworden. Seit die USA die Luftangriffe intensiviert haben, verkaufen sie deutlich weniger Öl, aber immer noch. Also sie machen täglich ne, so viel Geld mit Öl. Und insgesamt sollen die über ein Vermögen verfügen von 1,5 Milliarden Dollar.
Ja, ist ja alles schön und gut. Wir haben, also ich habe unten in der Region mal gelebt, in Dubai, für
sechs Jahre. Hat dadurch auch viel über den Iran-Konflikt jetzt mitgekriegt. Also man könnte, wenn man wollte, deren Handel schon einschränken und ihre Geldbewegungen, also jedenfalls alles, was jetzt nicht Cash ist, hundertprozentig einfrieren. Ist möglich, ne? Wenn man es wollte.
Ja, jetzt vielleicht nicht mehr. Also jetzt finanziert sich ja sozusagen diese Gruppe auch schon selbst. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann war es auch so, dass Teile davon aufgebaut wurden, weil sie eben auch Teil dieser Allianz gegen Assad waren, gegen den syrischen Diktator.
Richtig.
So, und dass da Leute gesagt haben, also auch gar nicht wenige Staaten gesagt haben, naja, wenn die gegen Assad kämpfen, dann sind die schon nicht so ganz falsch, denn den wollen wir ja auch stürzen sehen.
So, und jetzt steht man natürlich vor der Situation, dass man den Herrn Assad vielleicht doch nochmal fragen müsste, ob man nicht ein bisschen Hilfe bekommen könnte von ihm. Ne?
Von ihm gegen IS?
Ja, sicher. Erstmal muss man in Syrien rein. Ne? Geht schon mal nicht ohne seine Zustimmung. Oder man entledigt sich nur endgültig der Assad-Regierung. Ja. Hat ja in den letzten 3 Jahren nicht funktioniert. Wird ja nun von heute auf morgen auch nicht möglich sein. Und dann gibt es ja immer noch den Iran, der ja auch seine Unterstützung angeboten hat, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man die in Verhandlungen wieder mit denen tritt. Irak hat sich ja dafür eigentlich, die haben ja schon Interesse bekundet daran. Ne?
Wer hat Interesse bekundet?
Irak.
Woran?
Regierung. Na, dass der Iran sie unterstützt im Kampf gegen die IS.
Ja, ist aber für die Amerikaner wahrscheinlich noch sehr weit weg, diese Vorstellung.
Gut, denn anstelle dessen kämpft man mit Katar und Saudi-Arabien, die IS auch finanziell unterstützt haben und mit Waffen unterstützt haben. Ist ja irgendwo nicht nachvollziehbar, ne?
Ist also diese Spekulation liest man sehr oft und auch aus vielen seriösen Quellen, aber wenn ich richtig informiert bin, ist es nicht nachgewiesen, dass Geld aus Katar und Saudi-Arabien an die IS geflossen ist, auch wenn es naheliegend ist. Oder? Hast du andere Infos? Also will nicht sagen, dass ich die Wahrheit kenne.
Offiziell zustimmen tut da niemand, aber es war ein offenes Geheimnis, dass die arabischen Staaten der arabischen Halbinsel Waffen und Geld nach Syrien geliefert haben und an IS geliefert haben. Jetzt kann man natürlich immer sagen, nee, wir haben ja an Gruppe A geliefert und die waren ja gar nicht IS. Vielleicht sind sie ja nur doch am Ende doch zu IS dann zugestoßen. Ne? Lässt sich natürlich immer irgendwie entschuldigen. Aber wie gesagt, ich habe unten in Dubai gelebt und ich habe gesehen, wie da gehandelt wird und dass Katar ganz, ganz gefährlicher Spieler in dem Spiel ist, sollte ich nicht beachten. Die verfolgen da ihre eigenen politischen Ziele. Und diese Airstrikes, die sie da fliegen, sind ja nur auch, von wie viel Airstrikes pro Tag reden wir denn? Wir reden von 7 Flügen pro Tag oder so.
Ja, ist das so? Hoch. Weiß man das, wie viele Flüge? Ich habe da gar keine genauen Zahlen.
Es ist wirklich eine wahnsinnig kleine Nummer. Also wenn du liest, dass in Kubane, wie der Ort da heißt, da kannst du 8 Bomben zählen am Tag. Die werden ja gezählt da. Ne? Das ist doch kein ernster militärischer Eingriff.
Also was heißt das? Also mehr müssen die USA und ihre mehr Luftangriffe fliegen?
Also erstmal müsste man die ganze Sache, wir haben ja nur die UN aus bestimmten Gründen. Dies wäre ja nun mal einer dieser Gründe. Ja, so eine Krise müsste ja nun mal irgendwann dort diskutiert werden. Die Türkei kann ja nicht einfach in Syrien einmarschieren, geht ja auch nicht. Tja, gerade als NATO-Mitglied.
Ja, zumindest nicht alleine. Zumindest nicht alleine und nicht ohne irgendwie gedeckt zu sein. Ne? Also
ja, mit einem UN-Mandat.
Ja. Aber das
wird ja auch gar nicht diskutiert.
Naja, es wird nicht diskutiert, doch, also es wird schon in den einzelnen Ländern diskutiert, es wurde auch in Deutschland, in der Bundesregierung diskutiert, aber man kam zu dem Schluss, dass das keinen Sinn hat. Weil man mit also Russland und China im Sicherheitsrat kriegt man so ein UN-Mandat nie. Sagt Steinmeier, sagt der Außenminister.
Ja, wir haben doch US-Mandate für die US-Mandat. Naja, sicher passt da.
So, US-Mandat reicht doch.
Nee, haben doch die UN-Mandate für die witzigsten Aktionen bekommen. Also kann man doch so eine ernste Sache, wo man den Kurden und den Jesiden richtig helfen möchte. Wer soll denn das Veto aussprechen?
Russland und oder China.
Also warum? Aus welchen Gründen?
Gute Frage. Also Russland.
Bei Syrien verstehe ich es ja. Syrien verstehe ich. Bei Iran verstehe ich. Aber die IS hat keine Verbündeten. Jedenfalls nicht. Nicht in diesem.
Ja, also gut, die Frage ist natürlich, was dann ein UN-gedeckter, ja, was soll das für ein Einsatz sein? Ein NATO-Einsatz dann ohne Russland oder so eine Koalition oder, also ja, ist halt die Frage, was dann...
In Afghanistan hatten wir ein Dutzend Nationen, die sich da bereit erklärt haben. In Irak hatten wir vielleicht dann zwei weniger, aber ja. Also wir finden immer jemanden zum Bomben.
Also ich könnte mir vorstellen, nach meiner Einschätzung, dass es derzeit sehr, sehr schwierig ist, dass der sogenannte Westen und Russland zusammen eine gemeinsame Haltung diesen Konflikten gegenüber finden. Selbst wenn sie wohl möglich auch gleiche Interessen haben. Also ich wüsste auch nicht, welches Interesse Russland daran hat, dass ein IS-Staat dort herumwütet, wenn ich es mal so sagen darf.
Und Russland hat noch viel weniger Interesse daran, dass die IS Assad verdrängt. Also von daher...
Würde Assad stabilisiert werden, wenn es einen Truppeneinmarsch gäbe?
Er hat doch in gewissem Sinne hat er doch schon gewisse Rechte eingeräumt. Ich meine, dass die NATO seinen Luftraum nutzen kann, dort Waffen abwerfen kann, ist doch nur schon ein Kooperationswillen da. Ich meine, wie gesagt, der hat ja irgendwo immer, ja, na klar war er eine Sau mit seinem Bürgerkrieg, aber er wurde ja dazu provoziert. Ich meine, irgendwo verstehe ich ihn in gewissen Sinne. Also ich glaube, ja, wie das so cute ist, dass er da einen Bürgerkrieg macht. Aber wir machen ja genauso mit. Ne? Nur weil wir da halt Geld und Waffen hinschicken, sind wir weniger beteiligt an diesem Bürgerkrieg oder unterstützen den nicht. Also ich verstehe das schon irgendwo.
Aber nochmal, was würde denn, also ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, dieses Szenario. Also sagen wir mal, es gibt ein UN-Mandat und dann zieht da eine Koalition unter Führung der Türkei, sagen wir mal, also hauptsächlich türkische Soldaten, UN-gedeckt mit anderen Soldaten. Was würde das dann eigentlich für Assad bedeuten? Weil die Türkei will Assad lieber heute als morgen loswerden. Die hat da ganz andere Interessen als Russland zum Beispiel, wenn ich das richtig einschätze. Also ruf bitte, würde ich allgemein mal sagen, ne, bei so einem Thema, wo man irgendwie mit drei Sätzen schon was ganz Falsches gesagt hat und ich das jetzt nicht von euch und auch nicht von mir selbst erwarte, alles immer genau zu wissen, ruft gerne an, wenn ihr anderer Meinung seid oder was korrigieren wollt. Also sehr, sehr gerne. Entschuldige, Jakob.
Nee, ist ja richtig. Aber wie gesagt, also der Assad hat, wo drauf ankommt, hat er doch kooperiert. Ob es nur die Chemiewaffen waren.
Ja, weiß ich nicht. Kooperiert nach 100 Jahren und aber gut, es ist ein anderer Konflikt, ne? Müsste man nochmal eigens aufdröseln. Aber was würde mit Assad passieren? Also muss man den mitdenken? Muss man, wenn man sagt, was tut man gegen IS?
Ja, na klar, muss man. Er ist momentan noch das Staatsoberhaupt von Syrien, ne? Von diesem berühmten Konfliktherd. Ich meine, im Irak ist er natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, aber momentan ist er immer noch der Präsident von Syrien. Von daher ist er jemand, mit dem man sprechen muss. Haben sie doch gemacht, er hat die Flugrechte eingeräumt. Deswegen findet doch ein Dialog mit ihm statt. Und es finden auch Zugeständnisse statt.
Ich überlege gerade, was das eigentlich für einen zukünftigen kurdischen Staat heißen würde. Weil wenn man so den internationalen Beobachtern und so Experten für internationale Politik zuhört und so, da gibt es da nicht mehr so viele, die davon ausgehen, dass der Irak zum Beispiel so bestehen bleibt als Staatsgebilde. Ne? Also angenommen, es kommt jetzt eine Koalition rein. IS wird geschlagen und vertrieben. Nicht zuletzt mit Hilfe der Kurden auch. Dann wird es sehr wahrscheinlich einen Ruf dafür geben, ein kurdisches Staatsgebiet dem weitere Autonomie zu verleihen. Und da werden neu über die Grenzen geredet. Dann kommen die türkischen Kurden, dann kommt auch die PKK wieder ins Spiel und so. All das will natürlich Erdogan auf jeden Fall vermeiden.
Ja, alles richtig. Ist ja kein einfaches Thema. Ja, schon.
Nee, also, aber ich finde, es macht schon, also Spaß ist was anderes, aber
es ist sinnvoll,
da mal rumzuspekulieren. Ja.
Aber es ist eben so facettenreich und so von so vielen Parteien beeinflusst. Und also wirklich, der Iran ist, glaube ich, immer noch eine unterschätzte Kraft dort in der Region.
Hm. Ja, der Iran bräuchte mal eine demokratische Revolution, wenn ich das mal so dahin sagen darf. Was das für eine Macht werden könnte, für eine progressive Macht in dieser Gegend.
Ja, ich habe meine eigene Meinung zum Iran, aber ich finde, also die werden natürlich genauso verteufelt wie viele andere vor ihnen, aber haben sich, die sind kein Aggressor. Ne? Die sind momentan auch kein Aggressor. Oder waren. Wann waren sie das letzte Mal ein Aggressor?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, genau.
Will jetzt nicht wieder diese mit dem Iran-Israel-Konflikt aufmachen. So, aber was ich meinte, war, dass Iran auch, glaube ich, einen sehr großen Anteil an gemäßigten Leuten in der Bevölkerung hat und einen sehr hohen Bildungsstandard eigentlich hat und so, und also auch, sagen wir mal, auch ein anderes Land sein könnte, wenn die Mullahs nicht so einen wahnsinnigen Einfluss hätten.
Ja, aber was denn der neue Präsident? Hat der schon mal, wirkt er auf dich wie ein wahnsinniger Mullah?
Nee, klar, der hat natürlich auf jeden Fall, das ist so ein Unterschied zwischen Bush und Obama, ne?
Ja, ganz genau. Hm. Also warum kann man diese Parteien, diese Konfliktparteien, diese regionellen Mächte nicht vernünftig an einen Tisch bringen?
Man könnte jetzt sagen, Obama führt ja trotzdem auch Kriege, auch wenn er gern Friedenspräsident sein möchte. Aber
ja, klar, naja, aber sind ja nur alle Vermächtnisse irgendwo. Das muss man ihnen ja auch zugutehalten. Das ist ja nun nicht, als ob Obama wurde gewählt, jetzt fangen wir wieder neu an. Da war ja so viel, dass der so viel kocht in den verschiedensten Ländern. Aber meine Frage ist, sind wir wirklich ernsthaft als Weltgemeinschaft daran interessiert, diesen Konflikt zu beenden?
Auf jeden Fall. Also aus Eigeninteresse. Nein, aber auch aus ganz rationalem Eigeninteresse. Weil niemand ein Interesse daran hat, dass dieser Konflikt womöglich noch weiter zu uns schwappt, als er eh schon schwappt. Dass sich hier weiter Leute radikalisieren, dass es hier zu Anschlägen kommt, dass womöglich eine Flüchtlingsproblematik entsteht, die man dann nicht mehr zur Zufriedenheit aller in den Griff bekommt, die jetzt nach meiner Einschätzung jetzt noch lange nicht da ist, aber die kommen könnte.
Problematik hat auch schon vor 3 Jahren den Bürgerkrieg und den arabischen Frühling angefangen. Ich verstehe deine Ansicht noch.
Nein, aber du hast ja gefragt, hat die Weltgemeinschaft ein Interesse daran? Ich denke ja. Also ein ganz ureigenes, ein egoistisches. Ja, also wie gesagt,
aber wir machen nichts. Wir fahren, wie gesagt, wir fliegen 6 Flugzeugen, davon ist eins von den Vereinigten Arabischen Emiraten, 2 von Katar, 1 von hier, 1 von da und 3 von Amerika.
Hm.
Wenn wir eine NATO-Basis und eine 6. Flotte im arabischen Golf und im Mittelmeer haben wir noch eine US-Flotte, die Firepower ist doch da.
Ja klar, aber die Amerikaner haben überhaupt keine Lust, einen neuen Afghanistan, einen neuen Irakkrieg da aufzumachen, wo sie jahrelang involviert sind und am Ende wahnsinnig viel Geld verballern, ohne dass es irgendeinen Fortschritt für sie erzielt.
Zu diesem Punkt in der Diskussion sind wir noch gar nicht gekommen. Es wurde doch noch gar nicht ernsthaft, meiner Meinung nach, in der UN-Resolution 5262, wir müssen jetzt die IS bekämpfen, hier ist der Vorschlag, wer macht mit?
Hm. Ja, also habe ich so auch nicht beobachtet. Stimme ich zu.
Noch nicht mal die Gespräche irgendwo im öffentlichen Raum jetzt bekannt gemacht.
Ja, also begonnen, ne? Ich habe die Vermutung, dass die Gemengelage und die Interessenlage so kompliziert ist, dass es einfach noch keinen roten Faden gibt in der sogenannten westlichen Welt. Also ich finde das immer ein komisches Wort, so was soll das sein, aber irgendeinen Begriff braucht man ja. Also das passiert doch jetzt gerade, oder?
Wer sollte sowas Veto machen? Also es könnte nur Russland oder China sein und Russland hat daran auch kein Interesse. Warum?
China könnte zum Beispiel sagen, weil China die sogenannte Nicht-Einmischungspolitik betreibt, das heißt, die erwarten, dass sich niemand in das einmischt, was auf ihrem Staatsgebiet passiert, und deswegen räumen sie das auch allen anderen Staaten ein. Könnte China sagen, ist eine Einmischung in innere syrische Angelegenheiten.
Deswegen nichts vom Vetorecht gebraucht, haben sie ja vorher auch nicht gemacht. Hm. Also bei ähnlichen Konflikten in der Region. Bei China hat ja Interesse zum Beispiel am Iran und in Syrien haben sie ja Interesse. Die sind aber geopolitisch und ressourcenbedingt. Ne?
Klar, aber China hat ja keine großen moralischen Maxime, was ihre Außenhandelspolitik angeht. das so formulieren darf.
Ja, nee, ist ja richtig. Naja, aber es handelt. Stimmt schon alles. Naja,
Jakob,
sehr vertragte Thema.
Zwei Stunden haben wir noch, um das noch ein bisschen zu bequatschen und gleich ab kurz nach 11 kommen noch die anderen Wellen dazu. Ich danke dir.
Hör mir den Podcast an und hör mir die Lösung dazu an, ne?
Genau, am Ende der Sendung kommt dann übrigens die Auflösung für den, mindestens den Weltfrieden. Vielen Dank dir, Jakob, für den Anruf.
Schönen Abend noch, wa?
Tschüss. So. Redet doch gerne mit unter 0331 70 97 110. Die Nummer könnt ihr noch wählen. Ab kurz nach 11 könnt ihr auch die 0880 5x die 5 wählen. Die kostenlose Nummer. Eure Meinung zum IS-Krieg ist gefragt. Zu den aktuellen Entwicklungen, zu den Ursprüngen, zu dem auch, was jetzt angemahnt ist, was jetzt eigentlich zu tun ist. Wer ist jetzt gefragt? Was sollte da jetzt passieren? Man kann das ja jetzt irgendwie auch nicht so lassen, oder? Heiko aus Falkensee, hallo.
Genau, ja. Es war schon mal super interessant, was ihr eben schon rausgearbeitet habt. Da kann ich gleich mal einhaken.
Gerne.
Ich bin der Ansicht, dass sich dieser Krieg, den es jetzt dort schon gibt, in relativ kurzer Zeit entwickelt hat.
Ja.
Das bedeutet,
dass,
hier Bürokraten lange gebraucht haben, um die Sache überhaupt erstmal zu erkennen. Dass da überhaupt, zu Anfang war das ja so eine Sache, ach, da sind irgendwelche, ja, verrückte, ja, mit,
ja,
mit irgendwelchen extravaganten Zielen, die da so ein bisschen rumschießen.
Ja.
Und auf einmal wurde es ernster, da hat man gemerkt, okay, da steckt Geld hinter, da stecken Waffen hinter und Leute, die bereit sind, die ernst machen auf jeden Fall. Dann hat man die Sache auch, ja, in der westlichen Welt ernst genommen und hat gesagt, uiuiui, da entwickelt sich irgendwas, aber schauen wir uns die Sache doch erstmal an und gucken, was dabei rauskommt, und dann müssen wir irgendwann mal reagieren. Ja, dann ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und auf einmal haben die an Boden gewonnen. Die Ausmaße sind bekannt geworden und dann greift die Weltpolizei auf einmal kommt, ist die USA gefragt.
Und da sind wir dann an dem Punkt, was jetzt eigentlich passiert ist mit den Luftschlägen und was jetzt im Weiteren passiert. Heiko, ich würde dich einladen, dass ich gerade mal 2,5 Minuten Musik spiele, damit
klar.
anderen Leute bei der Late Line auch dazukommen können. Und dann quatschen wir gleich weiter. Ist das in Ordnung?
Okay, bis gleich.
Bis gleich, Heiko. Meldet euch gerne weiter. Geht gleich weiter.
Fritz. Und das hört man.